Well, I think he's more present now than he has been, and it's not just because of my biography.
Nun, ich glaube, heute ist er mehr präsent denn je zuvor. Nicht nur wegen meiner Biografie, eine Reihe von anderen Büchern über ihn sind auch erschienen. Denn wie Sie wissen, war ja lange Zeit der Mordanschlag auf ihn das dominierende Thema. Wie Sie wissen, wurde dieser Anschlag nie aufgeklärt. Ähnlich wie bei Kennedy sprossen dann Verschwörungstheorien ins Kraut. Heute dagegen wird er mehr als Mensch, als Politiker wieder gesehen, aufgrund der Situation, in der wir uns heute befinden. Er hatte damals ja den Sozialstaat wesentlich umgeformt. Dieser dritte Weg, von dem Sie sprachen, der sozialdemokratische Weg, erlaubte viele Probleme zu lösen, obwohl er auch kritisiert wurde. Danach erlebten wir die Phase des Neoliberalismus mit Politikern wie Thatcher und Reagan, ungefähr 20 Jahre lang. Auch das stößt zunehmend auf Kritik, denn wir sehen ja, dass dieser Staat, wie er jetzt wieder umgeformt wurde, auch viele Probleme nicht lösen kann. Deshalb besinnt man sich jetzt stärker wieder auf die Zeit von damals zurück und vergleicht es mit der heutigen Lage. Damals war ja doch die Lage Schwedens, Deutschlands und Europas überhaupt etwas ganz Besonderes.
Dann schauen wir uns diese Lage doch noch mal an. Das war ja ganz generell eine Hochzeit der Sozialdemokratie in ganz Europa, die 1970er. Willy Brandt hier in Deutschland wollte mehr Demokratie wagen. Olaf Palmes Ideal war eine starke Gesellschaft, in der nicht weniger Realität sein sollte, als dass es allen gut geht. Wie versuchte Palme denn, diese Teilhabe zu organisieren?
By very strong public sector and by high taxes, I would say.
Nun, im Wesentlichen hat er das durch einen starken öffentlichen Sektor und durch hohe Steuern bewerkstelligt. Damals in den 70er Jahren war ja wirklich die starke Zeit der Sozialdemokratie in Schweden. Es herrschte ein hohes Maß an Gleichheit in der Gesellschaft, mehr als in den meisten anderen westlichen Gesellschaften. Die Einkommensunterschiede zwischen den Menschen waren recht gering im Vergleich zu anderen Staaten. Es herrschte hohe soziale Mobilität. Durch eigene Anstrengung konnte man den Aufstieg schaffen. Hohe Steuern und ein starker öffentlicher Sektor, das waren die beiden Pfosten für diese Politik. Und das erlaubte allen Bürgern ein hohes Maß an sozialer Sicherheit. Dazu traten Bildungsmöglichkeiten, Kultur. Dadurch war es jedem Einzelnen möglich, seine Existenz zu entwickeln, zu entfalten.
Deutschlandradio Kultur, das Radiofeuilleton. Henrik Berggren ist unser Gast. Er hat eine Biografie geschrieben über den 1986 ermordeten schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme. Herr Berggren, was trieb Olof Palme eigentlich an? Er war ja Sozialdemokrat, ein sehr linker Sozialdemokrat aus bürgerlichem Hause. Seine Frau war sogar Aristokratin. Er hätte ein gutes Leben haben können, ohne sich um Politik zu kümmern.
His driving force, I think, was a very strong sense of equality.
Was ihn wirklich antrieb, das war wohl sein tiefer Sinn für Gleichheit, für Chancengleichheit. Er wollte nicht, dass ein Mensch des anderen Knecht sei. Und in diesem Sinne hat er sich sowohl international wie auch in Schweden betätigt. Selbstbestimmung der Völker war für ihn ganz wichtig, etwa im Fall Vietnam oder Südafrika. Das alles ist auch bekannt. Weniger bekannt ist außerhalb Schwedens, dass er vor seiner Zeit als Premierminister ganz wesentliche Bildungsreformen angestoßen hat, etwa dadurch, dass er ein Stipendienwesen für Universitätsstudenten einführte, dass es allen Menschen ermöglichte, unabhängig von Herkunft, unabhängig von der materiellen Lage, etwa des Lebensgefährten oder der Ehefrau, zu studieren. Er öffnete die Universitäten in breitem Maße, schuf Zugang für alle. Er wollte sozusagen gerade deswegen, weil er so privilegiert aufgewachsen war, dass jeder andere auch Zugang zu diesem Wohlstand haben sollte. Und das ist auch keineswegs ein Einzelfall. Wir finden das auch in anderen Ländern, etwa bei Roosevelt in den Vereinigten Staaten. Eine weitere Triebkraft war sicherlich seine Leseerfahrung, die Literatur, die ihn angetrieben hat. Er entstammte zwar einem begüterten Elternhaus, aber er las sehr viel und dadurch lernte er eben, sich auch in die Situation anderer Menschen hineinzuversetzen, dieses Mitfühlen fühlen, hat ihn ganz sicherlich tief geprägt. Man findet das in seinen Reden und es war ihm ganz wichtig, das auch zu verkörpern.
The differences in the world, and I think he was motivated by that.
Es gibt einen ganz berühmten Satz von Olof Palme: Die Wirklichkeit ist unser größter Widersacher. War er auch ein Träumer? Denn das, was er erreichen wollte, ist ja im heutigen Schweden, Sie haben es beschrieben, bei allem Idealismus doch sehr zurückgefahren auf ein finanzierbares Maß.
Well, he was, I think the interesting thing about him and the reason I wrote this book is that he was both a man of dreams and a very tough pragmatic, realistic politician.
Nun, ich glaube, das Interessante an der Gestalt Olof Palmes ist ja, dass er sowohl ein Träumer war, wie auch ein pragmatisch handelnder und auch sehr durchsetzungsstarker Politiker. Einer seiner Freunde sagte, dass er eben das Besondere sei. Er sei sowohl ein Moralist, wie auch ein Mann der Tat. Und das ist eben so faszinierend an seiner Persönlichkeit, an seiner ganzen Art, wie er handelte. Das kann auch Inspirationsquelle für Politiker heute sein, dass man sich eben nicht einfach irgendwelchen Utopien alleine hingibt, sondern dass man dann auch zur Tat schreitet, die Ärmel hochkrempelt und hart arbeitet. Genau das hat er gemacht, sein ganzes Leben lang hat er hart gearbeitet. Er konnte die Dinge sehr wohl auch zuspitzen, aber er war auch ein sehr geschickter Verhandler, der Dinge zusammenbringen konnte. Und das ist inspirierend.
So both things are there.
Er hatte ja auch Kompagnons im Geiste. In den 70er Jahren war das ja fast ein sozialdemokratisches Triumvirat. Bruno Kreisky in Österreich, Olof Palme in Schweden, Willy Brandt in Deutschland. Henrik Berggren, Sie sind Historiker, der das mit Lust aufgeschrieben hat. Sie sind aber auch ein politischer Journalist, der analysiert. Würden Sie so etwas mehr Olof Palme für die heute europäische Politik für denkbar halten? Oder ist das der schöne Blick zurück in Zeiten ohne Finanzkrise, ohne Globalisierung und als man noch ohne Leibwächter ins Kino gehen konnte?
So one can say that fairly, that it was a special time and
es war durchaus eine besondere Zeit, aber er hatte eben auch den Sinn dafür, die Chancen zu nutzen, die sich ihm boten. Nebenbei, man wusste ja damals noch gar nicht, dass man im Wirtschaftswunder aufwachen würde. In den 50er Jahren war das den Menschen noch nicht bekannt. Erst in den 60er Jahren merkte man, dass man dieses wirtschaftliche Wunder erlebte. Er hatte vorher schon erkannt, dass es nicht darum ging, Knappheit zu bewirtschaften, sondern dass es darum ging, den Wohlstand, der entstehen würde, gerecht zu verteilen. Dasselbe gilt auch bereits in den 50er Jahren von seinen außenpolitischen Perspektiven. Er reiste damals nach Südostasien. Er erkannte damals schon das Problem des Kolonialismus und das befähigte ihn dann 1965 mit dieser harten Kritik am Vietnamkrieg hervorzutreten. Das heißt, er war stets einer, der äußerst geschickt die Zeichen der Zeit erkannte und dann die Chancen nutzte. Und darin kann er uns sicherlich auch eine Inspirationsquelle sein. Nicht, dass wir alle seine Lösungen auch anwenden könnten. Aber was für uns beispielhaft ist, das ist eben sein Optimismus und eben seine Einsicht, dass man hart arbeiten muss und dass Politik nicht etwas Böses ist, sondern dass es eine Problemlösung ist und dass wir, wenn wir scheitern, es dann wieder erneut versuchen müssen. Das zählt.
And we keep on going. And that, I think, is important with Palmer.